Habt ihr eine Bibel dabei, so schlagt sie auf, bitte zu dem Römerbrief, Römerbrief Kapitel 10, Römer 10 ab Vers 1. Ich lese die ersten 11 Verse vor, bevor ich das tue, will ich nur erwähnen, dass in dem 9. Kapitel der Fokus auf der Auserwählung war. Das ist das, was Gott gemacht hat. Und man könnte vielleicht denken, wenn Gott einen Menschen nicht auserwählt, dann trägt der Mensch keine Verantwortung. Aber wir sehen in dem 10. Kapitel, dass die Verantwortung schon bei dem Menschen liegt, an den Herrn Jesus Christus zu glauben. Das Wort Auserwählung lässt erkennen, dass nicht alle errettet sein werden, sonst würde es vielleicht heißen Allversöhnung. Aber nein, es heißt Auserwählung. Eklektoi, und dieses EK am Anfang heißt aus. Eklego, also alle Worte wie Ekklesia, Gemeinde, das sind die Herausgerufenen, aus der Gruppe heraus. Ich werde also heute damit anfangen, den Wunsch des Apostels nach der Errettung seiner Brüder beginnen. Das, was aber das Bedürfnis der Juden war, ist auch das Bedürfnis der Nichtjuden. Ich gehe davon aus, ich wäre sehr überrascht, wenn es hier eine größere Minderheit geben würde von Juden. Soweit ich weiß, ist hier keiner jüdischer Abstammung. Aber das Bedürfnis der Juden ist auch das Bedürfnis der Nichtjuden. Und wenn wir schon lesen, was Paulus Anliegen für Israel war, ist das aber und soll das sein, unser Anliegen für andere Menschen, die nicht unbedingt Israel sind. Nämlich nach der Errettung und auch nach dem, was zur Errettung hinführt. Lesen wir also zu Beginn Römer 10, die Verse 1 bis 11. Und in diesen Versen, sorry, ich habe das jetzt zweimal gesagt und unterbrochen, in diesen Versen werden wir in Vers 1 sehen, dass Israel einen verlorenen Zustand hatte. Danach sehen wir in den Versen 2 und 3, dass Israel Eifer hatte, aber dieser Eifer war unzulänglich. Und in den Versen 4 bis 11 dann sehen wir den Bedarf nach dem Endziel, nach dem Ende. Und das Ende, wie wir sehen werden, ist der Glaube an Christus. Gut, jetzt legen wir los mit der Vorlesung. Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, so: Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so: Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen. Oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen, nämlich um Christus von den Toten zu holen. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nah, in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Eifer ohne Ende. Ein Wortspiel. Denn hier sehen wir in der Stelle, dass es heißt, sie haben Eifer, aber sie haben das Ende nicht. Und dann heißt es, Christus ist das Ende. Israels Zustand war verloren und das machte Paulus zu schaffen. Er sagte in, was war das, Kapitel 9, er wünschte sich, er könnte sich wünschen, von Christus verdammt zu werden, um seiner Brüder willen. Und hier heißt es, meines Herzens Verlangen, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Das, was einem auf dem Herzen liegt, ist das, womit er sich in seinen Gedanken beschäftigt. Womit beschäftigst du dich? Was vereinnahmt deine Gedanken? Paulus sagte, dass seine Gedanken voll damit beschäftigt waren, für diese Menschen, die verloren waren. Gibt es jemanden, den du auf dem Herzen trägst? Einen Verlorenen, eine verlorene Seele? Und dein Herz geht immer dahin, zu dieser Person oder zu diesen Menschen. Und du denkst ja immer an sie. Und wenn man sagen würde, du würdest dir Sorgen machen, dann wäre es um diese Person. Wir wissen, wir sollen ja uns nicht Sorgen machen. Philipper 4, Vers 6, sorgt euch um nichts. Und doch hat Paulus von den Sorgen der Gemeinden geredet. Es gibt Sorgen und ein Hirte sorgt sich um die Schafe. Und wir sollen uns nicht unbedingt Sorgen machen um, aber wir sollen Sorge tragen. Ich weiß nicht, ob man so differenzieren kann für die Menschen, die ohne Jesus sind. Er sagte, ich gewähre euch einen Einblick in meine Gedanken hinein und folglich dann auch in meine Gebete. Hannah in 1. Samuel 1 und 2 ging hin, um anzubeten. Es gab ein jährliches Fest damals, später gab es 3 Feste im Jahr, aber Hannah ging mit ihrem Mann Elkanah hin und sie betete um Nachwuchs. Ihre Lippen bewegten sich und Eli hielt sie für betrunken. Aber sie war nicht betrunken, sie betete nur leise vor sich hin. Später hat sie ihm dann preisgegeben, was ihr auf dem Herzen lag. Und Paulus tut das ähnlich. Er sagt uns, dass sein Beten, sein Flehen, ein etwas stärkeres Wort, sein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Gibt es Menschen, für die wir flehen im Gebet? Also nicht einfach ein Gebetchen himmelwärts schicken. Ich will mich nicht darüber lustig machen, aber seht ihr, es ging Paulus schon um ein ernsthaftes, tiefgründiges Beten. Das beschäftigte die Gebete des Apostels. Der verlorene Zustand des Hauses Israel. Ist es uns klar, dass Menschen verloren sind, dass sie verloren gehen, dass nicht am Ende das Lied, wir kommen alle in den Himmel, also das wird sich nicht erfüllen. Und das hört man selbst von Predigern oder Pfarrern, dass am Ende Gott irgendwie versagt hätte, wenn nicht alle Menschen in den Himmel kämen. Aber das ist jetzt nicht die Lehre der Bibel. Das ist eine Erfindung von Menschen, die die Tatsachen nicht ins Auge schauen wollen. Aber die Bibel macht uns klar und Paulus war besorgt. Es gab kein größerer Theologe aus genommen, also abgesehen von dem Herrn Jesus Christus sicherlich, aber Paulus war der krönende Theologe überhaupt. Wenn die Allversöhnungslehre stimmen würde, hätte er davon gewusst. Nein, er war sehr beschäftigt in seinen Gedanken und dies hat er dann umgesetzt in Gebete, in Flehen. Ich hoffe, ihr fleht. Wir wollen das Flehen pflegen. Dann Israels Zustand war unzureichend. Israel hatte für Gott lediglich Eifer. Und das Wort Eifer ist Zelos. Wir würden das buchstabieren Z-E-L-O-S, Zelos. Ein Zelot, einer, der Eifer hat, ein Eiferer, ist einer mit Zelos, mit Eifer. Okay. Israel hatte Eifer. Das muss man ihnen geben. Man kann Israel nicht dafür beschuldigen, dass sie teilnahmlos waren. Sie haben geeifert, manchmal über viel oder für das Falsche, aber man muss schon sagen, das waren religiöse Eiferer. Eifer ist an und für sich nicht schlecht. Es ist gut, für Gutes zu eifern. Und Paulus sagte, nicht nur, wenn ich anwesend bin. Also hoffentlich habt ihr starke Gefühle für etwas, was wert ist, dafür zu eifern. Israels Zustand. Oh, übrigens lesen wir hier in Vers 2, ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für wen? Für Gott. Oh, das ist ja noch besser. Sie eifern für Gott. Das heißt nicht für Götzen oder für einen falschen Gott. Sie eifern für Gott. Sie haben Eifer für Gott. Haben wir das? Ist es möglich, dass Leute, die nicht einmal errettet sind, mehr Eifer für Gott haben, als wir, die wir Jesus Christus als Heiland haben, ihn haben? Mehr Eifer für Gott als Gottes Kinder ihn haben? Paulus sagte, daran liegt es nicht. Wenn es nur um Eifer ging, würden sie auf jeden Fall in den Himmel kommen. Aber das ist jetzt nicht das Kriterium für das Heil. Denn es heißt hier, sie haben nicht die rechte Erkenntnis Gottes. Ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Sie hatten den richtigen Gott, aber nicht die richtige Erkenntnis von Gott. Wir sollen auch in der Erkenntnis wachsen, in der Gnade und in der Erkenntnis. Ich glaube, das ist 2. Petrus 3,18 oder so. Aber auf jeden Fall möchte Gott, dass wir in seiner Erkenntnis wachsen. Wir haben heute den 40. Psalm gelesen. Darin können wir auch noch mehr über Gott lernen, wie er ist. Das war auch das Lied, das Krisha zu Beginn des Gottesdienstes gespielt hat, wie er ist. Ja, wir wollen immer in unserer Erkenntnis wachsen und noch mehr nie. Wir können nie auslernen und über Gott schon gar nicht. Denn er ist grenzenlos, endlos. Die hatten aber nicht die richtige Erkenntnis Gottes, denn sie dachten, sie könnten Gott beeindrucken. Sie könnten es in den Himmel schaffen durch ihre eigenen Werke. Indem sie das meinten, haben sie gezeigt, dass sie wirklich nicht verstanden haben, um wen sie es zu tun hatten. Gott ist nämlich einer, der Vollkommenheit verlangt. Und Vollkommenheit bedeutet, dass man nicht nur vervollständigt ist, sondern dass man keine Mängel hat, keine Makel, keine Runzeln, keine Fehler. Also kannten sie diesen Gott nicht, obwohl im Alten Testament man schon das Wissen hätte müssen. Sie hatten nicht die richtige oder die rechte Erkenntnis Gottes. Und Sie hatten nicht die Gerechtigkeit Gottes, denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen. Sie erkannten Gott nicht und sie erkannten nicht die Gerechtigkeit Gottes. Das ist jetzt die Gerechtigkeit, nicht nur die, die Gott verlangt, sondern die er auch zur Verfügung stellt. Er schenkt uns seine Gerechtigkeit, denn die brauchen wir, um bei ihm anzukommen. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen im Präsens, das war damals der Fall und das ist leider immer noch der Fall bei so vielen Menschen, nicht nur bei den Juden. Was wollen die Anhänger der Religionen, der Weltreligionen tun? Sie wollen irgendetwas leisten, damit sie in die Seligkeit kommen. Nenne man das, was man will, ob es Himmel ist oder Seligkeit, Nirvana oder ich weiß nicht, ich bin nicht so bewandert auf dem Gebiet der anderen Religionen. Aber selbst in den christlichen Denominationen will man in die Seligkeit kommen durch den eigenen Verdienst. Und sie gehen an die Gerechtigkeit Gottes vorbei, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten. Danach trachten sie. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen, jetzt gehen wir zu dem nächsten Punkt, sondern nur ihre eigene Gerechtigkeit kennen. Ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten. Das ist ihr Trachten. Das ist das, wonach sie trachten. Das ist ihre Beschäftigung. Das ist ihr Bestreben, gut genug, um es hin zu Gott zu schaffen. Ihre eigene. Und darauf kommt es an. Wessen Gerechtigkeit möchtest du haben? Gottes oder deine? Und das sind nicht dieselben. Entweder hast du seine Gerechtigkeit oder du hast deine. Bestehst du auf deine Gerechtigkeit, dann bekommst du seine nicht. Das haben wir am Ende des letzten Kapitels gesehen. Und das werden wir wieder in diesem Kapitel sehen. Wenn nicht in dieser Botschaft, dann in einer anderen Botschaft, so Gott will. Aber unsere eigene, indem wir bestrebt sind und danach trachten, unsere eigene Gerechtigkeit aufzustellen, zu sagen, hier, ein Denkmal an mich, das ist meine Gerechtigkeit. Seid beeindruckt. Indem man das tut, dann geht man ans Kreuz vorbei. Das ist Gottes Denkmal. Jesus ist die Gerechtigkeit Gottes in der Person. Und indem wir seine Gerechtigkeit geschenkt bekommen, dann haben wir das, was bei Gott als Denkmal angesehen werden könnte. Aber diese Menschen, so religiös wie sie waren, und sie hatten übrigens die richtige Religion, in Johannes 4 steht, denn das Heil ist aus den Juden. Das hat Jesus der samaritischen Frau gesagt. Das Heil ist aus den Juden. Der Heiland war Jude. Die Gesetze wurden den Juden gegeben, wurden den Kindern Israels gegeben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, du sollst dem Herrn kein Bildnis machen. Und es geht ja um den Herrn, deinen Gott. Aber Israels Zustand bedurfte mehr. Sie brauchten mehr als eigene Gerechtigkeit. Israel brauchte nämlich das Ende, und ich weiß, es ist vielleicht kein großer geistlicher Segen. Das Wort für Eifer war Zelos, Zelos, und das Wort für Ende ist Telos, Telos. Ich weiß nicht, ob Paulus da bewusst ein Wortspiel benutzt hat, aber er sagte, sie haben Eifer, aber sie kommen nicht ans Ziel. Sie haben das Ziel nicht, das Endziel, das Ende nicht. Sie brauchten mehr als nur Eifer. Sie brauchten weit mehr als eigene Gerechtigkeit. Israel brauchte das Ende. Und was ist das Ende? Welches Christus ist, Vers 4. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Römer 3, 23 sagt, dass alle gesündigt haben und sie verfehlen die Gerechtigkeit, die sie bei Gott haben sollten. Christus ist die Gerechtigkeit. Und wenn man das Ziel der Gerechtigkeit Gottes verfehlt, dann ist man Christus viel zu kurz gekommen. Er ist eigentlich das, was Gott zufriedenstellt. Wenn man Christus hat, hat man sozusagen ins Schwarze getroffen. Man hat das Ziel erreicht. Er ist das Ziel. Er ist das Ende. Das Ende vom Lied, das Ende von der Botschaft, von der rettenden Botschaft ist Christus, der Gesalbte. Israel brauchte das Ende, welches Christus ist, und Israel brauchte das Ende, das nicht außer Reichweite ist. Wisst ihr, wenn das Ziel der Leute das Einhalten des Gesetzes ist oder der Gesetze, dann ist die Zielscheibe einfach außer Reichweite. Wenn die Leute alle an einem anderen Ort sind, die machen Braga-Spiele dort unten auf der Waldwiese und ich habe ein paar Minuten und ich gehe dann von 12 Meter auf 35 Meter und versuche dann die Zielscheibe zu erreichen, die ich kaum sehen kann übrigens. Also mit Brille geht das nicht und ohne Brille geht das nicht. Aber irgendwann würde ich die Zielscheibe nicht mehr erreichen können. Die Bögen sind nicht stark genug. Ich habe schon starke Bögen. Die sind so gefährlich. Wir erlauben es den meisten, diese nicht einmal zu schießen. Aber selbst der Compound, der Flaschenzugbogen, der so stark ist, dass wenn du die Zielscheibe verfehlst, es durch das Fangnetz hindurchgeht und weitergeht. Und die Befürchtung ist, dass die Kraft des Bogens die Pfeile kaputt machen, weil so ein Druck dahinter steht. Aber selbst der stärkste Bogen, sagen wir, das war der Paulusbogen. Der konnte am weitesten schießen. Der konnte behaupten, hinsichtlich des Gesetzes war ich tadellos in den Augen der Menschen auf jeden Fall. Aber vor Gott wusste er anhand von den Schriften, dass es falsch war, zu begehren nach dem Haus oder der Frau oder was sonst immer des Nächsten. Begierde, selbst das, was sich in dem Herzen abspielt. Und das war ein Problem für manche Pharisäer. Dieses Ende ist für uns außer Reichweite. Werke sind also in zu weiter Ferne. Wenn du versuchst, in den Himmel zu kommen, durch deine eigene Leistung, den Nachbarn nett zu sein, der Ehefrau freundlich zu sprechen oder nur ein Hungerlohn, glaube ich heißt es, zu haben und alles andere zu verschenken. Und es gibt Menschen, die wirklich sehr vorbildlich waren auf diesem Gebiet. Menschen in anderen Religionen auch, die beispielhaft waren für ihre Gerechtigkeit, menschlich gesehen. Aber das Ziel der Gerechtigkeit Gottes, um das zu erreichen durch menschliche Leistung, das wäre in zu weiter Ferne. Das geht nicht. Vers 5 heißt, Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, so, der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Das Problem ist, man tut sie nicht. Gehen wir davon aus, dass man ab jetzt, und ich weiß, ihr denkt, ich wiederhole mich, denn ich habe Ähnliches gesagt in einer anderen Botschaft, aber tut, also das ist Präsenz, das ist die Gegenwärtsform. Gehen wir davon aus, dass du von nun an bestrebt wärst, die Gerechtigkeit Gottes vollkommen einzuhalten. Das oder die Gerechtigkeit, die in dem Gesetz erkennbar ist. Du könntest es nicht machen. Kein Mensch kann das wirklich. Manchmal habe ich das Gefühl, ich würde die Aufgaben des Lebens wie in einem Schwimmbecken unter Wasser holen wollen oder halten wollen. Habt ihr das auch nicht ein paar Mal gemacht? Es gibt Bälle, Dinge, die an der Oberfläche schwimmen. Und du versuchst, diese unter Wasser zu drücken. Und du schaffst es vielleicht 3 runterzudrücken. Und dann geht die 4. Kugel hoch. Und dann sammelst du sie ein und drückst sie unter Wasser. Und dann fliegt eine weitere Kugel hoch. Und Benjamin Franklin, ein Staatsmann in den Vereinigten Staaten, ganz, ganz am Ende, auch als es noch Kolonien waren, war kein guter Mensch. Der hatte einige uneheliche Kinder. Also er war wirklich kein gottesfürchtiger Mensch, aber er dachte, es würde schon richtig sein, so gut zu sein, wie er nur konnte. Und er hat versucht, die 10 Gebote zu halten. Und er stellte fest, gerade als er es ziemlich gut schaffte mit dem einen Gesetz, hat er Probleme auf dem anderen Gebiet gehabt. Und er schreibt ganz ehrlich in seiner Autobiografie darüber, dass es ihm nicht gelungen ist. Die Werke sind in aller Ferne. Und wir brauchen das Ende, das nicht in aller Ferne ist. Und es heißt in Vers 6, nicht einen Christen, der noch nicht gekommen sei. Schauen wir auf Vers 6 hin. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen. Viele Menschen, und ich würde sagen, die meisten Juden glauben nicht, dass der Christus schon zur Erde gekommen ist. Sie warten immer noch auf diesen. Manche haben ihn neu definiert. Sie erwarten die Erfüllung dieser Verheißungen, sagen wir, in der Nation Israel. Aber nicht in einer Person, weil sie so oft von falschen Messiasen, Christus, gehört haben, dass sie die Hoffnung ganz aufgegeben haben, dass er je kommen wird. Hier heißt es, sprich nicht in deinem Herzen. Also, wenn du die Gerechtigkeit aus Glauben hättest, würdest du nicht sagen, wer holt mich den Christus herunter aus dem Himmel? Du würdest schon glauben, dass er Fleisch geworden ist. Die Bibel lehrt uns, dass der Gottessohn, der Christus, Fleisch geworden ist. Das Wort wurde Fleisch, Johannes 1. Oder Galater 4, Vers 4. Gott ist von einer Jungfrau, von einer Frau geboren. An der Stelle heißt es nicht Jungfrau. Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, gleichen Natur, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Aber Gott ist offenbar geworden im Fleisch. Christus braucht ja nicht aus dem Himmel heruntergeholt zu werden. Er ist schon zur Welt gekommen. Und Christus muss auch nicht aus dem Totenreich heraufgeführt werden. Schauen wir uns nun Römer 10, Vers 7. Und das ist übrigens etwas, was die glaubende Gerechtigkeit nicht sagen würde. Wer wird in den Abgrund hinuntersteigen? Nämlich um Christus von den Toten zu holen. Warum nicht? Weil der rettende Glaube glaubt daran, dass Jesus Christus aus den Toten auferweckt worden ist. Das sehen wir in 1. Korinther 15. Die Predigt, Vers 2, ist, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist nach den Schriften am dritten Tag. 1. Korinther 15, die Verse 2 bis 5. Und in einer anderen Botschaft aus diesem selben Kapitel werden wir sehen, dass man glauben muss in seinem Herzen, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, sonst wird man nicht errettet. Die Gerechtigkeit, die aus Glauben ist, spricht nicht, hol mir den Christus aus dem Himmel herunter oder endlich aus dem Grab heraus. Nein, denn er ist schon Mensch geworden, die Fleischwerdung, die Menschwerdung des Gottessohnes. Und die leibhaftige Auferstehung, Auferweckung, Christus ist schon geschehen. Das ist ein Bestandteil des Glaubens, der rettet. Israel brauchte das Ende, welches Christus ist. Das nicht in aller Ferne ist, unerreichbar, unerreichbare Gerechtigkeit. Nicht der Christus, der noch aus dem Himmel kommen müsste, oder ein Christus, der noch aus dem Grab hervorgehen müsste. Und der Grund, warum Israels Gerechtigkeit mangelhaft war und ihr Glaube mangelhaft war, die hatten das Ende nicht. Zelos hatten sie, Eifer. Aber Telos hatten sie nicht, das Ende, das Ziel. Israel brauchte das Erkenntnis, dass er erreichbar ist. Vielleicht denkt ihr aber, Christus ist zu hoch, er ist für mich unerreichbar. Nein, nicht wirklich. Denn das ist das Erkenntnis, welches auf vielen Lippen getragen wird. Schon in den ersten Stunden und Tagen nach der Auferweckung haben seine Feinde, haben Jesu Feinde gesagt, dieser Betrüger hat gesagt, er würde auferstehen. Wir müssen vorsichtig sein und das Grab versiegeln. Und später war ein Festus, glaube ich, und er schrieb den Kaiser und sagte, dieser Paulus, ich weiß nicht, was ich mit ihm tun soll, er hat sich an sie appelliert, er will nach Rom und sich verantworten vor dem Kaiser, aber was soll ich über ihn schreiben? Dieser Paulus ist einer, der glaubt, dass Jesus auferstanden sei. Er wusste von der Wahrheit, er glaubte nicht daran, aber er wusste, es wird behauptet. Die Juden wussten, dass das Grab leer war. Und sie haben den Soldaten Bestechungen gegeben und haben gesagt, hier, denkt euch oder wir denken uns eine Geschichte, eine Erklärung aus. Sie wussten eigentlich, das Grab ist leer und haben sich eine Geschichte ausgedacht. Also die Information ist erreichbar für euch und für mich, eigentlich für die Welt. Die ist manchen Leuten sogar auf den Lippen. Aber es fehlt ihnen etwas im Herzen. Und das ist der Glaube daran. In Vers 8 steht hier, das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Das ist Römer 10, bis zu Vers 10. Die Frage ist natürlich, was heißt es zu sagen, Jesus ist Herr? 1. Petrus 3, 1 bis 6, so um Vers 5 oder 6, da steht, wie Sarah den Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Das war für mich interessant, als ich dann zurückgeschaut habe, wo hat sie in aller Welt ihn Herr genannt. Und es hieß, sie sagte sich, soll ich ein Kind gebären, während ich so hochbetagt bin und mein Herr ist auch hochbetagt? Einfach ein Selbstgespräch. Und sie sagte über ihren Mann, nicht der Abraham oder Abraham oder mein Ehemann, sondern sie nannte ihn ihr Gebieter, ihr Herr. Das hat sie vielleicht oft gesagt, aber es kommt nur einmal im Alten Testament vor. Und schon knüpft der Heilige Geist da an und lobt sie dafür. Das ist eine heilige Frau. Sie nannte ihren Ehemann Herr. Interessant. Übrigens, das wird dich nicht heilig machen, nur dafür, dass du das machst. Das wäre Werksgerechtigkeit. Aber Sarah nannte Abraham Herr. Damals wurden Könige Herren genannt. Herr. Der Kaiser war Herr. Nun, er wollte natürlich auch als Gott verstanden werden, aber man sollte ihn Herr nennen. Und manche waren bereit, ihr Leben zu lassen dafür, dass sie ihn nicht Herr nennen wollten in dem ersten Jahrhundert. Sklaven nannten natürlich ihren Besitzern, ihren Meistern Herr. Herr ist einer, der die Autorität über einen hat. Und Jesus ist der höchste Autorität. Johannes 13, Vers 13. Jesus sagte, ihr nennt mich Meister und Herr. Und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Er nahm die Anerkennung als Meister und Herr an. Vielleicht gibt es da eine Differenzierung. Kennt ihr noch die Stelle, ich will sagen, das ist in Lukas, wo Thomas als letzter unter den Aposteln den Herrn Jesus Christus zu Augen bekommen hat. Vielleicht eine ganze Woche später als die anderen. Jesus sagt, reiche deine Finger her, reiche deine Hand her, betaste mich, sehe, dass ich es bin. Und was sagte er? Mein Herr und mein Gott. Und manche sind so ehrfurchtslos und sagen, er hätte Gott einfach geschmäht. Zum Beispiel wie, oh mein Gott. Nein, hat er nicht. So reden die Menschen heutzutage. Er sagte, mein Herr und mein Gott. Nun, Moment kurz. Hat er gesagt, mein Gott und mein Gott? Was bedeutet dann Herr in dieser Situation? Will er einfach zwei Worte benutzen für Gott? Mein Gott und mein Gott, mein Herr und mein Gott? Nein, er wollte zum Ausdruck bringen, du bist mein Gott und du bist mein Meister. Du bist mein Gebieter, meine Autorität. Nun, viele Menschen werden zu ihm sagen, Herr, Herr. Und er wird sagen, ich habe euch nie erkannt. Und er sagt in Lukas 6, 46, was nennt ihr mich Herr, aber ihr tut nicht das, was ich gebiete. Seht ihr, es ist nicht nur die Frage nach der Gottheit Christi, sondern nach der Autorität. Ihr nennt mich Herr, aber ihr tut nicht, ihr handelt nicht dementsprechend. Nun, jeder von uns hat unsere Probleme auf diesem Gebiet. Wir nennen Jesus Herr, aber wir unterwerfen uns ihm nicht immer. Aber man muss ihn als Herr, als Meister anerkennen. Sonst glaube ich nicht, dass ein Mensch wirklich errettet ist. Auf Englisch reden Menschen von Lordship Salvation. Aber ich denke, dass der Herr Jesus Christus an vielen Stellen gelehrt hat, dass ein Mensch nicht wirklich an ihn gläubig ist, wenn man nicht bereit ist, ihn als Herrn anzuerkennen. Und ich meine damit nicht nur Gott. Ja, wir glauben daran, dass Jesus Gott ist. Das gehört auch dazu. Aber die Herrschaft, Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten. Und nicht nur von der Hölle, sondern auch von ihrer Sünde. Er hat dich nicht errettet, damit du weiter sündigen kannst. Nach seinem Beruf, nach seinem Vorsatz, dass wir dem Bilde Christi konform sein sollten. Römer 8, 28, 29, so um den Dreh. Ist das erreichbar? Nun, ich will ja nicht sagen, dass es kein Geschenk Gottes wäre. Die Gnade, um so zu glauben, ist ein Geschenk Gottes. Er versetzt uns in die Lage dazu. Wie viele Menschen kennen wir, die noch nicht bereit sind, so etwas Einfaches über die Lippen zu bringen und über ihr Herz? Aber unmöglich ist es nicht. Das andere ist unmöglich. Das Gesetz perfekt einzuhalten, wenn man nicht Jesus heißt, das ist unmöglich. Aber zu sagen, du bist der Herr und ich glaube an deine Auferstehung, das ist möglich, das ist machbar. Und das ist das, was auf vielen Lippen wirklich fehlt und schon in dem Herzen auch. Aber es ist das, was treuer Verkündiger, und wenn ich treu sein möchte, muss ich das auch predigen, verkündigen. Das Evangelium von dem vollkommenen Sohn Gottes, der stellvertretend für uns gestorben ist, der begraben wurde und von Gott am dritten Tag auferweckt. Das ist die treue Botschaft, die verkündet wird und sein muss, damit die Menschen errettet werden. Denn der Glaube kommt durch die Verkündigung und die Verkündigung durch Gottes Wort. Und es ist das, was alles ausmacht. Alles hängt davon ab. Schauen wir uns jetzt die letzten Verse. Das ist Römer 10, ich glaube 10 und 11. Das letzte Wort in Vers 9. So wirst du gerettet, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Errettung, Gerechtigkeit und Erfüllung, könnte man vielleicht sagen. Denn die Erwartung, errettet zu sein, erfüllt sich auch. Du wirst nicht zu Schanden werden, weil du einen falschen Glauben hattest, der nicht in Erfüllung gegangen ist. Die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Leider haben viele Menschen, auch die meisten Juden bisher, aber auch die meisten Heiden, die meisten aus den Nationen, dieses Ziel, Christus und seine Gerechtigkeit, verfehlt. Sie bekennen ihn nicht, sie bekennen sich zu ihm auch nicht. Sie glauben nicht, dass selbst Pfarrer und Prediger und Priester, nehme ich an, obwohl ich nicht unbedingt welche kennengelernt habe, aber wenn sie sagen Auferweckung, dann bedeutet das für sie aber nicht, dass er in seinem Leib aus dem Grab hervorgegangen ist, sondern irgendwie wie ein Geist aus dem Grab hervorgegangen ist, geschwebt und so. Aber an die leibhaftige Auferweckung glauben sie nicht. Und sie gebrauchen dieselben Begriffe wie wir. Das heißt manchmal Neo-Orthodoxie. Neo ist new, neu. Und Orthodoxie hat mit der Treue zum Glauben, zu dem Glauben oder zu der Lehre zu tun. Neo-Orthodoxie ist etwas, eine neue Erfindung vor, 150 Jahren, 100 Jahren, auf jeden Fall, wo die Menschen dann gesagt haben, wir gebrauchen dieselben Begriffe, Aber wir beladen diese mit andere Bedeutung. Und wenn sie von Jesus oder Christus oder Gnade oder Erbarmen oder Rechtfertigung oder Heil und so weiter reden, hört es sich vielleicht getreu an, aber sie meinen was ganz anderes damit, mit denselben Begriffen. Und seid vorsichtig vor solchen wie Barth und Bultmann und Feuerbach und so weiter, die liberal oder neoorthodoxe sind. Und die meisten Menschen sind bemüht, irgendwie besser zu sein als andere und vor Gott gut anzukommen, wenn sie ihn überhaupt anerkennen. Das kommt bei ihm nicht an. Nicht nur nicht gut an, sondern überhaupt nicht an. Und bitte hört damit auf, denn so würdest du doch zu Schanden kommen. Aber wenn du an Jesus Christus gläubig bist, wirst du nicht zu Schande werden. Du wirst gerecht, denn du bekommst die Gerechtigkeit Jesu. Du wirst errettet, denn du wirst von deinen Sünden errettet. Und du wirst deine Hoffnung auf den Himmel erfüllt bekommen. Denn er schenkt dir das ewige Leben. Und dieses ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Lasst uns beten. Herr, wir können Eifer ohne Ende haben, aber es bringt uns nicht weiter. Es bringt uns sogar weiter von dem Ziel. Wir danken dir, dass du uns die Gnade gegeben hast, an den Herrn Jesus Christus, der unsere Gerechtigkeit ist, zu glauben. Wir loben ihn, wir loben uns nicht selbst. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums und der Weise nicht seiner Weisheit. Nein, und selbst die Gerechten rühmen sich nicht ihrer Gerechtigkeit. Wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er mich erkennt. Diese Menschen haben Gott nicht erkannt. Sie haben dich nicht erkannt. Sie haben deine Gerechtigkeit nicht erkannt. Und du erkennst sie auch nicht. Es sei denn, sie ihre Werksgerechtigkeit aufgeben und als Geschenk deine Gerechtigkeit, deine vollkommene annehmen. Ich durfte das tun. Ich danke dir dafür. Und ich weiß, dass viele hier das ebenso gemacht haben. Aber vielleicht ist unter uns jemand oder schaut oder hört in der Aufnahme. Und Herr, vielleicht ist man dann endlich zu der Erkenntnis gekommen, ich muss damit aufhören. Denn der einzige Weg, der ans Ziel kommt, ist der Weg, der das Ziel Jesus Christus als Heiland hat. Und wir danken dir, dass wir durch ihn ans Ziel kommen werden und gekommen sind. Amen. Amen.